D-Radio Wissen. Update.
Il reviendra aux partis, c'est-à-dire aux Israéliens et aux Palestiniens.
Allein die Konfliktparteien, Israelis und Palästinenser, können den mutigen Schritt zum Frieden gehen. Wir können das nicht an ihrer Stelle tun. Unsere Initiative zielt darauf ab, ihnen Garantien für einen soliden, dauerhaften und international kontrollierten Frieden zu geben.
Les garanties que la paix sera solide, durable et contrôlée internationalement.
Wie können Israelis und Palästinenser wieder an einen Tisch gebracht werden? Um darüber zu beraten, hat Frankreichs Präsident François Hollande Vertreter von fast 30 Staaten nach Paris eingeladen. Zwei waren allerdings nicht eingeladen, nämlich die, um die es geht, Israel und die Palästinenser selbst. Das ist Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault fasst die Lage im Nahen Osten so zusammen.
Israel kolonialisiert weiter, die Gewalt wächst, Verzweiflung macht sich breit. Der IS und Al-Qaida werben und die Lage ist extrem gefährlich.
Deshalb hat Frankreich einen neuen Versuch gestartet, um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu entschärfen und eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen. Direkte Gespräche zwischen beiden verfeindeten Parteien sind im Moment nicht möglich. Die Initiative soll dafür die Voraussetzungen schaffen. Der Zeitplan sieht so aus. Bis Ende des Jahres soll es gelingen, eine Konferenz mit Israel und den Palästinensern zu organisieren. Das will die internationale Gemeinschaft nicht mit Drohungen erreichen, sondern, wie es auf der Konferenz hieß, mit sinnvollen Anreizen. Welche das sind, das müssen verschiedene Teams jetzt erstmal erarbeiten. Zum Beispiel ist die Rede davon, dass israelische Firmen Zugang zu den Märkten im arabischen Raum bekommen sollen, wenn sie den Palästinensern entgegenkommen. Allerdings sind die Chancen auf eine Annäherung ziemlich schlecht. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hält nicht viel von den internationalen Friedensbemühungen. Er fühlt sich unter Druck gesetzt.
Der Weg zum Frieden führt nicht über internationale Konferenzen, die versuchen, eine Lösung aufzuzwingen, die die palästinensischen Forderungen in die Höhe treiben und dadurch den Frieden nur in weite Ferne rücken. Der Weg zum Frieden führt über direkte Verhandlungen und ohne Vorbedingungen auf beiden Seiten.
Und seit kurzem ist der Ultranationalist Avigdor Lieberman israelischer Außenminister. Das macht die Chancen auf Gespräche eher kleiner. Auf der anderen Seite die Palästinenser. Deren Präsident Mahmoud Abbas meint, anders als Netanyahu, dass es nur mit internationaler Hilfe überhaupt noch weitergehen kann. Der palästinensische Politiker Shibr el-Shabub hat die Haltung der Palästinenser im Gespräch mit einem israelischen Radiomoderator so zusammengefasst.
Schenke ich euch Glauben? Nein. Schenkt ihr uns Glauben? Nein. Deshalb brauchen wir einen Vermittler. Ich wünschte, wir könnten es allein unter uns abmachen.
Allerdings haben die Palästinenser seit Jahren keine Vertretung, die wirklich insgesamt für sie sprechen kann. Denn die Fatah von Präsident Abbas in Ramallah im Westjordanland und die Hamas in Gaza sind gespalten. Und die Hamas hat die französische Initiative jetzt in einer Erklärung als Übergriff auf die nationalen Prinzipien der Palästinenser zurückgewiesen. Die Forderungen der israelischen und palästinensischen Seite sind klar. Israel fordert Sicherheit, die Palästinenser fordern Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und ein Ende der Besatzung. Vor allem kritisieren sie den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland und im annektierten Ostteil von Jerusalem. Die letzten Gespräche zu dem Konflikt sind im Frühjahr vor 2 Jahren gescheitert. Damals hatten die USA 9 Monate lang versucht zu vermitteln, allerdings vergeblich.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz überwiegt die Skepsis, dass die Nahost-Friedenskonferenz in Paris wirklich was bringt. Caroline kritisiert bei tagesschau.de: Frieden in Nahost kann nur in direkten Verhandlungen mit den beteiligten Konfliktparteien erreicht werden. Chili 58 meint: Immer wieder ist es Hardlinern auf beiden Seiten gelungen, zarte Pflänzchen der Annäherung zwischen Israelis und Palästinensern zu zertrampeln. Das geht nun schon ein Dreivierteljahrhundert so. Die Gegend ist eben ein hoffnungsloser Fall. Viele Nutzer fragen sich, wer nun schuld ist daran, dass sich keine Lösung finden lässt. Karl Wandler schreibt bei tagesschau.de: Es gibt mindestens eine Vorbedingung für Verhandlungen: den Willen, zu einem Ergebnis zu kommen. Daran fehlt's in Israel. Christian Rossi bemerkt dagegen auf Facebook: Es ist so einfach, mit dem nackten Zeigefinger auf Israel zu zeigen. In Deutschland zeigt man gerne auf den Juden, aber nicht nur dort. Und De Hahn schreibt: Als älterer Mensch habe ich nun zum x-ten Male solche Initiativen erlebt. Die einzige Konstante in diesem Dauerdrama ist die fortschreitende Zersiedelung der Palästinensergebiete.
Was sonst noch wichtig war?
Im Mittelmeer sind wieder Flüchtlingsboote gekentert. An der Küste von Libyen sind mehr als 100 Leichen angespült worden. Es sind vermutlich Flüchtlinge, die bei einem Schiffsuntergang in den letzten Tagen ums Leben kamen. Laut der libyschen Marine wurde schon gestern ein verunglücktes leeres Boot entdeckt. Die UNO geht von mehreren hundert weiteren Opfern aus. Marinesprecher Ajoub Gassim hat Europa vorgeworfen, außer Leichenzählen nichts zu unternehmen, um die Überfahrten zu stoppen. Außerdem werden viele weitere Tote nach einem Schiffsunglück südlich von Kreta befürchtet. Die griechische Küstenwache hat bisher 4 Leichen geborgen und konnte 340 Menschen retten. Es gibt aber noch viele Vermisste. Es ist nicht klar, wie viele Menschen an Bord waren.
Das ist im besten Fall Stückwerk, in vielen Elementen kontraproduktiv, in manchen Punkten schlicht sachfremd.
Volker Beck, der migrationspolitische Sprecher der Grünen zum geplanten Integrationsgesetz. Das Kabinett hat den Entwurf letzten Monat beschlossen. Jetzt war er Thema im Bundestag und von der Opposition kam scharfe Kritik. Die Abgeordnete Sevim Dagdelen von der Linkspartei hat von einem Integrationsbehinderungsgesetz gesprochen. Zum Beispiel, weil die Regierung 100.000 Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge schaffen will.
So wird die Lohnspirale nämlich nach unten befördert und Flüchtlinge in Konkurrenz zu Einheimischen gesetzt. Hier wird nicht integriert, sondern gespalten, meine Damen und Herren. Das ist nämlich ein regelrechter Rassismusmotor, den Sie da bauen, ja.
Die Regierung hat die Pläne verteidigt. Innenminister Thomas de Maizière sagt, dass das Gesetz es den Flüchtlingen, die sich integrieren wollen, möglich macht, Fuß zu fassen. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden und nächstes Jahr in Kraft treten. Mit ihm sollen Flüchtlinge mehr Integrationskurse und Arbeitsmöglichkeiten bekommen. Wenn sie aber Integrationsmaßnahmen ablehnen, können ihnen Leistungen gekürzt werden. Die Armenien-Resolution des Bundestags sorgt zwischen Deutschland und der Türkei weiter für schlechte Stimmung. Der Bundestag hatte gestern die türkischen Massaker an den Armeniern als Völkermord bezeichnet. In türkischen Zeitungen standen deshalb heute Schlagzeilen wie »Schämen Sie sich«, gerichtet an Kanzlerin Merkel, oder »Völkermordlüge«. Die Regierungen in der Türkei und in Deutschland bemühen sich jetzt, die Lage zu entspannen. Regierungssprecher Steffen Seibert hat erklärt, die Beziehungen zur Türkei seien breit und tief. Sie könnten Meinungsverschiedenheiten aushalten. Und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat sich von seiner Argentinien-Reise aus zu Wort gemeldet.
Ich hoffe, dass es uns gelingt, die nächsten Tage und Wochen miteinander so zu gestalten, dass es zu keinen Überreaktionen kommt.
Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sagte laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu, das Verhältnis zu Deutschland bleibe eng. Allerdings hat er auch gesagt, dass sein Land eine angemessene Antwort auf die Bundestagsresolution finden will. Gestern hatte die Türkei schon den türkischen Botschafter in Deutschland nach Ankara zurückgerufen. Ist das G36, das Standardgewehr der Bundeswehr, ein Pannengewehr oder trifft es sicher genug? Darüber verhandelt seit heute das Landgericht Koblenz. Denn der Hersteller Heckler & Koch will vom Gericht feststellen lassen, dass sein Gewehr keine Mängel hat. Und wahrscheinlich wird es eine Niederlage für das Verteidigungsministerium und Ministerin Ursula von der Leyen. Korrespondent Ivo Maroschik mit den Einzelheiten.
Zu Beginn der Verhandlungen beim Landgericht Koblenz hat der Vorsitzende Richter klargemacht, dass er im Moment dazu neigt, Heckler & Koch Recht zu geben. Das würde bedeuten, die Waffe entspricht den Anforderungen, so wie sie in der Ausschreibung festgelegt wurde. Die Bundeswehr will das G36 dagegen nicht mehr einsetzen, weil das Gewehr bei heißem Lauf nicht mehr sicher treffe. Das haben jedenfalls Untersuchungen des Verteidigungsministeriums ergeben.
Endgültig entscheiden will das Gericht Anfang September.
Was noch wichtig wird.
Am Montag entscheiden die Vertreter der EU-Staaten in Brüssel, ob das Pflanzengift Glyphosat in der EU weiter zugelassen wird. Erstmal für maximal 1,5 Jahre. Deutschland wird sich enthalten. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert heute angekündigt. Denn die Regierung ist sich bei dem Thema nicht einig. CDU und CSU sind für eine Verlängerung, die SPD ist dagegen. Falls am Montag keine Mehrheit zustande kommt, ist ein zweites Treffen nötig.
Und sonst in der Welt?
Die tagelange Suche nach einem 7-Jährigen, der von seinen Eltern in einem Wald zurückgelassen wurde, hat ganz Japan bewegt. Jetzt hat die Geschichte ein glückliches Ende genommen. Der Schüler ist auf einem Truppenübungsgelände in einem Bergwald aufgetaucht. Laut Soldaten hat er keine erkennbaren Schäden von seiner Odyssee davongetragen. Der Junge war von seinen Eltern vor einer Woche in einem Waldstück ausgesetzt worden, in dem auch Bären unterwegs sind. Damit sollte der Junge bestraft werden, weil er immer wieder Autos mit Steinen beworfen haben soll. Zunächst hatten die Eltern behauptet, der Junge sei weggelaufen und schließlich doch zugegeben, ihr Kind bewusst ausgesetzt zu haben. Mehr als 200 Rettungskräfte haben den Jungen gesucht. Das Fernsehen berichtete rund um die Uhr. In Japan wird seitdem über Erziehungsmethoden und den Schutz von Kindern diskutiert. Die Angst vor dem Zika-Virus hat erste Konsequenzen für die Wettkämpfe bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro. Der amerikanische Radsportler TJ Van Garderen hat seine Teilnahme deswegen abgesagt. Van Garderen sagte, seine Frau sei schwanger und er wolle sie keinem Risiko aussetzen, indem er mögliche Viren aus Brasilien mit nach Hause bringe. Stecken sich Schwangere mit dem Zika-Virus an, können ihre Babys mit einem zu kleinen Schädel auf die Welt kommen. Die Kinder sind oft geistig behindert. Vorher hatte schon der australische Golfprofi Mark Leishman erklärt, dass er wegen des Risikos zu Hause bleibt. Zuletzt hatten mehr als 150 Gesundheitsexperten vor dem Virus gewarnt und gefordert, dass die Olympischen Spiele verschoben werden oder woanders stattfinden. In Burundi regiert Präsident Pierre Nkurunziza mit harter Hand. Das bekommen jetzt auch Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse zu spüren. In ihren Büchern hatten Lehrer Kritzeleien auf Präsidentenbildern gefunden. Deshalb wurden alle Kinder vom Unterricht suspendiert. Als Begründung hieß es, die Schmierereien würden den Präsidenten verunglimpfen. Die 8-Klässler dürften erst wieder zur Schule kommen, wenn sich die Schuldigen melden. Viele Familien leben jetzt in Angst, denn inzwischen ermittelt der Geheimdienst des Ostafrikanischen Landes gegen die Schüler. Soldaten sollen Klassenräume verriegelt haben. Nkurunziza herrscht seit mehr als 10 Jahren autoritär. Er ließ sich im Juli wiederwählen, trotz heftiger Proteste gegen seine dritte Amtszeit.
Wissensnachrichten.
Fast 800 Millionen Menschen auf der Welt haben nicht genug zu essen. Bei vielen reicht es gerade dafür, dass sie überleben können. Aber gesund sind sie trotzdem nicht, weil ihnen Nährstoffe und Vitamine fehlen. Seit Jahrzehnten suchen Forscher nach einer Lösung und seit den 90ern forscht man deshalb ganz konkret zu goldenem Reis. Der soll Millionen Menschen satt machen. Mathis Dirkes aus unseren Wissensnachrichten ist hier. Was ist das genau, dieser goldene Reis?
Ja, der sieht erstmal fast genauso aus wie dieser weiße Langkornreis, den wir so kennen, ist halt aber eher gelblich, so goldfarben. Und es steckt auch viel mehr drin als in unserem weißen Reis, nämlich sehr viel Beta-Carotin, das unser Körper zu Vitamin A umwandelt. Vitamin A-Mangel ist ja speziell für Kinder ziemlich gefährlich. Sie können dadurch sehr krank werden. Insgesamt sterben jährlich bis zu 2 Millionen Menschen, schätzt man, weil sie zu wenig Vitamin A bekommen. Und genau das sollte dieser goldene Reis verhindern.
Ist doch scheinbar eine gute Idee, aber im Ladenregal steht da immer noch nicht dieser goldene Reis.
Nee, steht da nicht. Der goldene Reis hatte von Anfang an so eine Art Problem. Er ist nämlich mit Hilfe von Gentechnik erzeugt worden. Von deutschen und Schweizer Forschern damals in den 90er Jahren, sollte dann auch auf den Markt kommen. Aber Kritiker haben dann gesagt, dass es zu wenig Erfahrungen gibt mit diesen gentechnisch veränderten Pflanzen und dass man nicht genau weiß, was die langfristig mit uns und unserem Körper machen.
Und deshalb darf dieser goldene Reis bis heute nicht verkauft werden.
Ja, er ist quasi in so eine Art Dauertestphase geraten und schafft es einfach nicht auf den Markt. Das liegt laut einer neuen Studie aber gar nicht mal so sehr an den Genkritikern, die das verhindern, sondern einfach daran, dass er noch nicht gut genug ist.
Was heißt jetzt nicht gut genug? Ich meine, da wird doch schon so viele Jahre getestet. Wie kann das sein, dass das weiterhin dann so heißt, er ist einfach nicht gut genug?
Ja, das stimmt. Also seit 2004 auf den Philippinen zum Beispiel, da werden auch lokale Reissorten immer wieder gekreuzt mit dem goldenen Reis. Da hat man dann den Vorteil, dass man deren ursprüngliche Eigenschaften mit drin hat, aber eben auch mit dieser Extraportion Beta-Carotin, das so wichtig ist. Aber offenbar reicht der Ertrag trotz aller dieser Tests noch nicht, damit sich das auch wirklich für die Bevölkerung lohnt. Das ist wohl immer noch das Hauptproblem, dass dieser goldene Reis einfach noch nicht genug abwirft.
Das heißt, ist das Projekt Genreis jetzt schon gescheitert oder kommt da dann doch noch irgendwann?
Naja, es sieht schon so aus, als würde der goldene Reis irgendwann doch noch auf den Markt kommen. Die Frage ist halt, wann? Viele Studien haben ja gezeigt, dass schon eine kleine Schale, also 70 Gramm ungefähr gekochter goldener Reis am Tag reichen, um genug Vitamin A zu bekommen.
Ganz anderes Problem, das uns alle betrifft, Mikroplastik. In unseren Ozeanen schwimmen davon schon Millionen Tonnen. Was das mit den Fischen macht, wurde jetzt zum ersten Mal untersucht und wenig überraschend, das Mikroplastik tut ihnen gar nicht gut.
Ja, vor allem ihrem Nachwuchs nicht. Die Forscher haben Barscheier in Tanks gesetzt, in denen so viel Mikroplastik war wie an einigen Orten an der schwedischen Küste. Im besten Fall ist es bei den Barschen so, dass aus 96% der Eier Larven schlüpfen. In diesem Plastikwasser waren es nur 80%. Und selbst die, die schlüpfen konnten, sind langsam.
langsamer gewachsen und dann auch noch schneller gestorben.
Und das lag daran, dass sie das Plastik gefressen haben?
Ja, tatsächlich. Sie sind dann verhungert, weil sie eben kein richtiges Futter genommen haben. Und offenbar sorgt das Mikroplastik auch noch dafür, dass ihr natürlicher Schutzinstinkt nicht wirkt und sie sich nicht vor Räubern in Acht nehmen.
Und dann gucken wir zum Schluss noch auf was Positives. Es gibt neue Emojis. Das Unicode-Konsortium hat entschieden, welche Emojis es auf unser Smartphone schaffen soll.
Ja, etwa 70 neue kommen dazu, darunter auch ein Facepalm-Emoji, eins mit Pinocchio-Nase und natürlich auch der lang ersehnte Döner. Ende Juni kommen sie dann raus und mit dem nächsten Software-Update landen sie dann auch auf unserem Smartphone.
Wetter.
Schauer und Gewitter gibt es auch am Abend und in der Nacht, vor allem in der Mitte und im Süden von Deutschland. Die Temperaturen sinken nachts auf 15 bis 8 Grad. Morgen bleibt es nördlich der Mittelgebirge trocken, dazu auch mal sonnig. Im Rest von Deutschland regnet es ziemlich viel und auch kräftige Gewitter sind wieder dabei. 19 bis 27 Grad und so ähnlich wird auch der Sonntag.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.